SWR 2 Lesenswert Feature. SWR 2 Lesenswert Feature.
Sie hören heute und nun Solio, mein erster Ruheort. Eine literarische Reise durchs Bergell von und mit Michael Krüger. Im August 1919, also vor rund 100 Jahren, der Erste Weltkrieg war beendet, verbrachte der Dichter Rainer Maria Rilke den Spätsommer 1919 im Palazzo Salis in Solio im Bergell. Ein Ort, an dem seine Sehnsucht nach Ruhe und Geborgenheit für kurze Zeit ihr Ziel fand. Das Bergell war und ist für viele noch heute ein Sehnsuchtsort. Michael Krüger hat Stimmen über Solio und das Bergell zusammengestellt.
Wo und wie das rätische Alpental, von dem hier Schilderungen erscheinen, mit der Welt zusammenhängt, braucht heute nicht umständlich beschrieben zu werden, nachdem das Engadin einen europäischen Ruf erlangt hat. Jetzt genügt es nämlich für die allgemeine Orientierung zu sagen, dass das Bergell die kürzeste Verbindung des Oberengadins mit Italien, gleichsam eine nach Westen sich senkende Fortsetzung von jenem ist, oder dass es sich von der Höhe des bündnerischen Maloja-Passes in Tobelgestalt gegen das lombardische Städtchen Chiavenna hinabzieht. Es hat eine Länge von 5 guten Stunden, wozu man geografisch noch gut 2 Stunden auf italienischem Gebiete rechnen kann. 2 erhabene Höhenzüge mit steilem Abfalle begleiten es. Nordwestlich der Gebirgszug vom Septima nach dem Splügen hin und südöstlich die abenteuerlich zackigen Bergketten der Albigna und Bondasca, welche als Ausläufer der Berniner Gruppe angesehen werden können. Jene Höhen trennen das Bergell gegen Norden und Nordwesten von den Hochlandschaften Stalla und Avers und gegen Süden vom Rebenlande Veltlin. Der Septima ist in jeder Hinsicht ein wahrer Knotenpunkt der rätischen Alpen und als solcher von jeher angesehen worden. Von ihm gehen nach verschiedenen Seiten große Gebirgszüge aus und auf ihm oder in nächster Nähe befinden sich Quellen, deren Wasser durch 2 Arme des Rheins in die Nordsee, durch den Inn ins Schwarze Meer und durch die Maira ins Adriatische Meer fließt. Auf das Bergell finden des Dichters Worte Anwendung. In freier Rätia landen, umragt von Alpenhöhen, liegt wie in Festgewanden ein Tal gar reizend schön. Hoch prangen in den Lüften Gebirge, Wald umgrenzt, auf Halden und in Klüften der Bäche Silber glänzt. Ringsum die grünen Matten mit Hütten wie besät und in der Bäume Schatten manch freundlich Dörfchen steht. Mit diesen beschreibend euphorischen Sätzen beginnt Ernst Lechner aus Thusis sein schönes und anregendes Buch »Das Tal Bergell-Bregaglia in Graubünden mit Chiavenna. Natur, Sagen, Geschichte, Volk, Sprache und so weiter nebst Wanderungen«, das 1865 zum ersten Mal im Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig erschienen war und noch heute in einer Reprintausgabe lieferbar ist. Und in der Bäume Schatten manch freundlich Dörfchen steht, hat der anonyme Dichter formuliert. Und so, wie man sich darüber freut, dass an dem Buch von Ernst Lechner noch so vieles Gültigkeit beanspruchen darf, so darf man sich darüber freuen, dass auch an der Aussage des Gedichts sich nicht viel geändert hat. Gewiss, auch das Bergell ist in der Moderne angekommen, aber die Freundlichkeit der Dörfer hat sich doch erhalten. Das gilt in besonderem Maße für das Dorf Solio. Noch einmal Ernst Lechner. Unterhalb Spinos biegt ein Sträßchen ab und geht am Berge hinauf durch den herrlichen, angenehmen Wald von Edelkastanien nach Soglio. Eine Wanderung durch denselben kann wohl manchen zu poetischer Stimmung erheben. Das Auge wird erfreut durch den Anblick der schönsten Gruppen uralter Stämme mit mehreren hundert Jahresringen und jungen Nachwuchses. Ja, und dann steht man in Soglio, einem verwinkelten Dorf, dessen Häuser so aussehen, als wollten sie sich im Sommer gegenseitig Schatten und im Winter Wärme geben. Die Häuser, schreibt Lechner, sind ganz massiv gebaut, denn an Steinen fehlt es ja nicht. Der schöne Granit lässt sich leicht behauen und starke, schieferartige Platten dienen zum Decken der Dächer. Und in der Mitte dieses malerischen Dorfes steht, unübersehbar und nicht zu verfehlen, ein Ensemble von prächtigen Gebäuden, die Salishäuser, die in der Vergangenheit und bis heute ungezählte Besucher angezogen haben, darunter neben vielen Wanderern und Touristen auch seit alters her Maler und Schriftsteller, denen wir eine reiche Beschreibung des Ortes und seiner Atmosphäre verdanken. Wenn man an einem der runden Tische vor dem Palazzo Salis seinen Wein trinkt oder im Garten seinen Kaffee und dabei hoch auf die Felswände vor dem blauen Himmel schaut, darf man sicher sein, dass ein Segantini, ein Giacometti oder Varlin auf eben diesem Stuhl sich an diesem Anblick erfreut hat. Und wenn man eine Postkarte schreibt oder in seinem Notizbuch etwas festhält, dann weiß man, dass auch Rilke dort gesessen ist und geschrieben hat, Max Frisch und Elias Canetti und tausend andere aus dem In- und Ausland. Und manche von ihnen kommen jedes Jahr wieder, weil sie es ohne Soglio nicht aushalten können. Im Bergell werden viele Sprachen gesprochen, vor allem aber ein Dialekt, Bagayo, in dem sich das Rätoromanische mit deutschen und italienischen Wörtern verbindet. Aber fast alle Bergeller verstehen auch Deutsch und Italienisch, letzteres oft eingefärbt durch das Lombardo, einen lombardischen Dialekt. Einer der besten rätoromanischen Dichter war André Peyre, 1921 im Unterengadin geboren und 1985 in Winterthur gestorben. Sein umfangreiches Werk, herausgegeben von Annetta Ganzoni, liegt auch in deutscher Sprache vor, die Prosa von André Peyre selbst übersetzt, die Gedichte mit deutschsprachigen Dichtern. Ein Gedicht muss der Bergell-Liebhaber auswendig lernen. Es heißt Soglio. Graue Würfel kauern um die Kirche. Über den Wäldern Häupter aus Granit. Ihr Scheitel schneidet ins Gewölk. Gipfel überragen den Turm, er aber schlägt die Stunden. Und ein zweites Gedicht von André Peyre lautet Bergeller Bauer. Wenn du lächelst, hat dein Gesicht Falten wie der Rock einer Braut. Dein Auge ist ein Kind, das nicht altern will. Die Stirn eine Halde voller Viehwege. Die Nase ein Jäger, der Bart ein Wald. Der berühmteste Gast in Soglio war zweifellos Rainer Maria Rilke, der im Spätsommer 1919 im Palazzo Salis logierte. Er hatte den Krieg über meistens in München gelebt. Große Teile seiner Habseligkeiten waren während der Kriegswirren in Paris verloren gegangen. Jetzt suchte dieser gesundheitlich angeschlagene, zarte Mann eine Bleibe, um in Ruhe an den Duineser Elegien und den Orpheus-Sonetten arbeiten zu können. Wie sehr Rilke Sollio geliebt hat, kommt in den letzten Briefen vor seinem Abschied zur Sprache, wenn er schreibt: Es gehört zu den Bedrückungen dieser Tage, dass dieser Raum mir so durchaus in allen seinen Eigenheiten zusagt. Wie würde ich auf ihn zureisen, wüsste ich, dass er irgendwo genau so bestände in einem Haus, das kein Gasthaus ist und wo er mein wäre für Jahre. Schon spreche ich, was ich empfinden, so freudig begrüßen konnte, mit Wehmut aus. Trotzdem, es wird ein eigentümlich günstiger Moment gewesen sein, dieser auf Sollio. Der kürzlich verstorbene Duisburger Theologe und Pfarrer Hans-Joachim Barkenings hat sämtliche Briefe und Dokumente Rilkes aus dieser Zeit in Sollio unter dem Titel »Nicht Zeit und nicht Zufall« zusammengetragen. Rainer Maria Rilke, Briefe. Am 5. August berichtet Rilke Sidonie Naterni über seine Ankunft in Sollio. Und nun, Sollio, mein erster Ruheort. An Adelheid von der Marwitz am 11. September 1919. Meine Arbeit ist mir noch nicht wieder ergiebig geworden. Da ist es nun an mir, mich zu tadeln und mir vorzuwerfen, dass ich noch nicht so weit bin, über die Verschüttung der letzten Jahre hinaus meine neuen Ranken und Blättchen auszustrecken. Vielleicht drängen sie irgendwo, aber an der Oberfläche ist nur Schutt und Öde und keinerlei Wachstum will sich noch erkennen lassen. Ich müsste auch an irgendeiner Stelle beginnen, jetzt, heute, sofort. Aber es ist kein wählerisch Sein, dass ich trotz solcher Einsicht auf gewisse Umstände warte, von denen ich mir eine eigentümliche Unterstützung verspreche. Ich hoffe auf ein kleines, altes Haus, einen alten Garten, wo ich mit der Natur und einigen Dingen, in denen Vergangenheit pocht, eine lange Abgeschiedenheit antreten dürfte. Ohne derartige Hülfe meine ich die Besinnung nicht leisten zu können, die mir diejenige stillste, geschützteste Stelle meiner inneren Natur offenbaren sollte, an der die neuen Quellen entspringen. Hier hat sich's fast verwirklicht, wenn auch nur als ein vorläufiges. Man bewohnt in diesem Bergnest, eine Wegstunde kaum von der italienischen Grenze, einen uralten Palazzo Salis, der, obwohl seit Jahrzehnten Hotellerie, sein angestammtes Zubehör, seinen alten Garten mit dem beschnittenen Buchs beibehalten hat und in dem mir zum Überfluss die sonst den Gästen unzugängliche alte gräfliche Bibliothek eingeräumt worden ist. Ein Zimmer nach meinem innersten Sinn und voller Verwandtschaft mit meinen vertrautesten früheren Installationen. An Katharina Kippenberg, der Frau seines Verlegers, schreibt Rilke am 17. August 1919. Ich bin eben langsam, aber die geistige Geduld gehört zu den Fähigkeiten, die ich mir leistend und dienend errungen habe, und so lebe ich aus ihren unscheinbaren Vorräten. Aber hier ist so viel Vergünstigung für mich, das alte Haus, der melodische Garten, in dem man die Notenzeilen noch erkennt unter der verwilderten Musik seiner Blumen, und nun zu allem dieses Bibliothekszimmer. Nun, seit mir hier so Günstiges geworden ist, hoffe ich wieder ein wenig. Es möchten sich bald irgendwo die Bedingungen finden, zu denen ich jenes unverkenntliche Ja sage, wie damals zu dem einsamen Winter auf Duino. Es war ein mittleres literarisches Erdbeben, als eine gewisse Helen Mayer im Sommer 1984 bei den Literaturtagen in Klagenfurt las. Helen wer? Wo sonst üblicherweise junge Debütanten vom Fernsehen übertragen, um einen der Preise wettlesen, warb eine seriöse Dame von 55 Jahren um Aufmerksamkeit. Sie gehört, wie Enzensberger, Habermas, Kundera, Christa Wolf oder Rümkow, zum berühmten Jahrgang 1929. Aber während die anderen Autoren sich anschickten, ihr Spätwerk zu beginnen, las und veröffentlichte sie ihren Erstling. Und dann erschienen in rascher Folge ein Dutzend Bücher, die Seite für Seite das genaue Profil einer sehr eigenwilligen Autorin zeigten, ihre großen Themen, die Liebe und der Tod. Ich will die Wahrheit, sonst nichts. Ich will keine Klage, ich will Darstellung, schreibt sie in ihrem Tagebuch, und an anderer Stelle, die Menschen alle, sie sterben an Liebesmangel.
Der Engel von Solio. Das Tal unter Nebel und Nieselregen verbirgt seine Größe und Schroffheit. Verhüllt sind die hohen Berge. Seit Stunden ist die Frau unterwegs. Zuerst durch ebene Wiesen, dann aufsteigend auf Flanken, absteigend in Schluchten, endlos auf und ab über Blöcke, Steine, Waldboden, Felsplatten, Grasbänder. Nichts ist zu hören als das Geräusch der Schuhe, das Klirren der Stöcke, das Tropfen von den Bäumen auf den kleinen Schirm, den sie lächerlicherweise in ihrer Hand hält, als befände sie sich auf einem kleinen Spaziergang. Nie hätte sie gewagt, allein auf solch einsamen Bergpfaden zu gehen. Vor ihr, hinter ihr gehen andere, schweigend, gefangen von der Gleichmäßigkeit der Bewegungen. Sie spürt sie, die schreckliche Höhenwelt über ihr, Winde, die herunterfahren, von Zeit zu Zeit die Nebel zerreißen. Sie spürt die Tiefe unter ihr, die nach dem Nebel schnappt, wie von Geisterhand Löcher aufreißt, schwellend, dampfend der Dschungel aus grünen Sümpfen. »Nicht stolpern, nicht ausrutschen«, sagt sich die Frau leise. »Ein Fehltritt und ich breche den Fußknöchel, verstauche das Handgelenk, knicke einen Wirbel.« Allein die Vorstellung der Schäden treibt ihr zum Schweiß des Gehens den Schweiß der Furcht. Hinter ihr, vor ihr, gehen die anderen, mit dem ruhig sicheren Tritt der Berggewohnten, die jedes freie Wochenende über Pässe ziehen, von Berghütte zu Berghütte wandern, über Gletscher und Geröll halten, über Eisschründe in Felswände hinein, vor nichts zurückschrecken, mit freiem Blick in den Abgrund. Das Wort allein, was birgt es, das sie erschauern lässt? Sie klettern und das Seil baumelt wie eine Nabelschnur. Kein Grund, der sich neigt und leert wie eine Schale. Lockung wie mit zärtlichen Fingern, fröstelnde Haut, flüsternde Tiefe. Komm, leg dich in meine Arme, wie weich, wie blau mein Auge. Gefeit gegen solche Unvernunft sind die, die vor ihr gehen, hinter ihr gehen. Hüpfen nicht in die Luft, Erde fest. Wasser fließt nie den Himmel hinauf. Gewitter im Hirn, Trommelschläge im Ohr, Gleichgewichtsstörung. Die lachen sich krumm. die brauchbaren, die mit gutem Kreislauf, die auf 3000 Metern schlafen wie Murmeltiere, all die Bildbefreiten, von keinen Quälgeistern geplagten. Keine Höhlen tragen sie in sich, keine krachenden Wände, kein berstendes Herz, Zerstörungstrieb, Todestrieb. Freud ist längst tot, toter als tot, sagt sich die Frau unhörbar leise. Hör auf mit diesen Wortschablonen. All die Mordgeschichten, die schauerlichen Begebenheiten sind erfunden, erlogen, fantasiert. Lawinentote, Herztote, dünne Luftgeschädigte, fantasiert, aufgeziert. Abstürzende, Steinschlaggetroffene, Verirrte, Erfrorene. Zumindest kommen diese Fälle, diese hinterlistigen Schicksalsschläge selten vor, höchst selten, unermesslich selten. Einmal im Jahr, zweimal vielleicht, mehr nicht. Das mit Carlo ist reiner Zufall gewesen. Rutscht auf einem Schneefeld aus, saust hinunter, immer schneller, überdreht sich, wirbelt wie ein Fetzen, hält sich nirgends, nirgends mehr, schlägt mit dem Kopf auf einen nicht sehr großen Granit, Sandstein, Kalk, Gneis, auf Feldspat, Quarz, Glimmer, auf Porphyr, Apatit, Pegmatit, auf irgendein mineralisches Tiefengestein, ein Urgestein und bricht sich das Genick. Einfach so. So, dass alle sagen, unermüdlicher Alpsteingänger, erprobter Jäger, schwindelfrei und lendenstark, wie konnte er nur? Ist das mit ihr auch Zufall gewesen? Gibt es Zufall, wie es Abfall gibt? Oder ist Zufall geheime Absicht? Wessen Absicht? Absicht zweiter, erster Person, die der Fallenden, die des Zuschauers? Völlig ungefährlicher Weg. Sentiero Panoramico, sagt sich die Frau. Keine Schneehalde, kein Couloir, ein Felsblock, auf den Acht zu geben ist, eine Felsplatte, die schräg abwärts sich neigt, ein glitschiges Brett über ein Rinnsal, ein Steg über einen Wildbach, wirbelzerrissene Bachsteine, kleine Turnübung hier und da, ein Hüpfen, ein Balancieren, ein Weitsprünglein. Der Pfad kommt ihr aus dem Nebel entgegen, sinkt hinter ihr weg. Sie sieht an den Rucksack, die Wanderschuhe des Mannes, der vor ihr geht, spürt hinter ihr die nachfolgende. Getroffen haben sie sich für eine Wanderwoche, gehen in einer Kolonne. Sie kennt keinen, keine. Auf die Uhr mag sie nicht mehr sehen. Im Stehen haben sie etwas Tee getrunken. So rasch als möglich unter ein Dach wollen sie. Alle sind trainiert. Ihnen ist ein Marsch von 5 Stunden ein Pappenstiel. Die würden sie hässig anstarren, falls sie nicht mithielte. In dieser verfremdet, totenstillen, gefährlich verschwimmenden Welt kann es keine Rückkehr geben, wo hinter jeder Biegung ein Loch sich auftut, ein Ungeheuer wartet, ein Schreckgespenst. Wenn nicht ein reales, ein irreales, eines, das sie selbst erschafft, selbstquälerisch, vergnüglich. Wenn sie aufhört, Schritte zu machen, wird sie keinen mehr machen können. Ihre schweren Beine, den Schmerz in ihrem Knie will sie nicht beachten. Diese Müdigkeit gehört nur äußerlich zu ihr. Ihr Inneres will eines, vorwärts, vorwärts gehen, Fuß hinauf, Fuß hinunter. Mit jedem Schritt verschluckt ihr Wille ihr Gehirn. Keine Kraft für Gedanken hat sie, einzig dumpfen Drang, verachtungswürdigen, lebensrettenden, fiesen, anpasserischen Drang. Sobald der Pfad weder steigt noch fällt, eben, weich, Sonntagsschülein leicht sich an den Hang schmiegt, unter Zweigen freundlich leicht zum Eilen verlockt, ein Sonnenstrahl durch den Nebel bricht, das Grün aufleuchtet, Lerchennadeln, Moos wie ein Teppich federn, vermag sie zu lächeln. Verflogen die Müdigkeit. Wie jung sie noch ist, wie geschmeidig, wie kräftig ihre Gelenke, ihre Muskeln. Ungeduldig eilt sie an die Spitze der Kolonne. Was für einen Tölpelgang der Wanderleiter hat, setzt die Füße auswärts, als hätte er verrenkte Hüften. Und so einer will Bergführer sein. Viel zu dick ist er, Fettwülste um den Bauch, Schultern wie ein Nilpferd, geht an 2 Stahlstöcken wie ein Oberschenkelhalsbruch operierter. Und so einer hat sie beleidigen können. Nur aufwärts geht er gut. Aufwärts springt er wie ein Gamsbock, johlt, schwingt die Stöcke wie ein Verrückter, lacht, triumphiert, höhnt. Sie hat sein Johl noch lange gehört, gestern, bis alle hinter dem Felseinschnitt verschwunden sind. Wie ein Enterich watschelt er, sie aber geht beflügelt. Sie sind in 2 Jeeps bis zur Baumgrenze hinaufgefahren, über eine Ziegenalp hinaufgestiegen, haben 2 Schneefelder überquert. auf denen hat sie das Zittern überkommen. Der Wanderleiter hat in eine Wurst gebissen. »Auf in den Fels«, hat er gerufen. »Jetzt geht's den Kamin hinauf. 50 Grad Steigung, eine Stunde lang. Mindest eine halbe.« Auf seinem feisten Altbubengesicht eine hämische Freude. »Sie weiß, was er denkt. Denen will ich's zeigen«, denkt er. »Die werden mich kennenlernen.« Sie fällt in längst vergessene Panik. »Nein«, ruft sie mit erstickter Stimme. »Nein, da hinauf kann ich nicht.« Vor der ganzen Gruppe, vor diesem puschlawischen Rüpel, kommen ihr die Tränen. Er lässt seinen Blick über sie wandern. »Auch mit Klumpfuß und Runzeln kann man da hinauf«, sagt er. Sie fühlt ihre Scham, ihren Hass wie einen Knochen. »Nein«, sagt sie tränenlos, »ich gehe zurück.«
»Und ich soll nun wohl mit dir zurück?«, meint er lachend.
»Nein«, sagt sie, »nicht mit dir gehe ich.« Sie wird sich im Nebel verirren, wird auf einem der Lawinenniedergänge nicht mehr weiter können. Erfrieren wird sie, immer schneller gleiten, gleiten, schreien, um sich schlagen. Eisgrauer Himmel dreht sich, schwarzer Schnee saust ihr entgegen, schwarzer Fels, hinausgeworfen wird sie sein, hinausgeschleudert, ein Leib, der sich in der Luft dreht, nicht auf diese Erde gehört. Ein junges Paar steht ihr auf dem Rückweg bei. Mögen auch nicht hinauf in diesem Nebel, habe doch keinen Sinn in diesem Nebel. Wie peinlich ihr Erbarmen, wie großartig jung zu sein, ohne Zwang, keiner Demütigung ausgesetzt, ohne Rechtfertigung zu wollen oder nicht zu wollen, wie es gefällt. Sie braucht keine Stöcke, sie watschelt nicht, sie nicht. Ihre Gelenke sind einwandfrei, kein Gramm Fett zu viel ist an ihr. Graziös, elegant, schwungvoll geht sie. Mit Wohlgefallen fühlt sie ihren Körper. Das makellose Bild, das sie in sich trägt, wer kann es zerstören? Ihr Spiegelbild gehört nicht zu ihr. Sie will es nicht beachten. Ist sie das? Diese unerbittlich alternde Frau? Ist sie das? Was hat ihr über Nacht die Zeit aufgezwungen? Sie zu einer gemacht, die auf die Berge verzichten muss, die keine Gipfel mehr erklimmt, nie mehr in Hütten übernachtet, um früh in die Morgendämmerung zu steigen, hinter den Graten das Frühlicht, das zartgelbe Kühle, nie mehr den Triumph der Leistung, nie mehr die angstfreie Seele. Ein Schluchzen steigt in ihr auf. Ihr Empfinden verwandelt sich schlagartig. Sie fühlt stumpfe Schlaffheit, wiegt sich in der Müdigkeit wie in einem Bett, geht wie im Schlaf, einzig gehalten vom Willen zu gehen. Sie ist es nicht mehr, die geht. Ein abgespaltener Teil ist es, der geht. Eine taumelnde, unbesiegbare fremde Person, die nur einen Auftrag hat. Gehen. Das ist ihr Auftrag. Ist das Einzige, was sie noch zu leisten hat. Solio, des Dichters Garten. Entrückt, hinweggetragen in ein fernes Land ist er. Nie wird sie ihn wiedersehen. Das Frühlicht auf den Terrassen. Die gläserne Rose. Der Wind in den Nelken. Ein Zedernstamm, der nie bröckelt. Eine Mauer, die nicht fällt. Zeit, die nie vergeht. Solio. Mit runden Kopfsteinen ist der Pfad gebuckelt, von glitschigem Gras überwuchert. Sie steigt ihn vorsichtig hinunter, rutscht auf ihren Sohlen. Immer wieder spürt sie den harten Ruck. Immer wieder leistet ihr Körper den wundervollen Ausgleich der Balance. Sie fällt nicht. Sie nicht. Nie mehr wird sie fallen. Schweißdurchnässt hält sie inne, wischt sich über die Stirn. Auf einem der Granitdächer steht der Engel, winkt ihr. Er winkt energisch, genau dann, als sein Auge in das ihre fällt. Von seiner Gestalt, als sei er aus Eisen gegossen, perlt Wasser. Er lächelt nicht. Er setzt sich. Sein anthrazitenes Seidengewand betont die Form seiner Oberschenkel. Mit übereinandergeschlagenen Beinen lehnt er am Kamin, raucht ein schlankes Frauenpfeifchen, bläst ihr die Lider halb gesenkt sein Räuchlein entgegen. Die strahlende Heiterkeit seines Gesichts lässt sie für einen Moment die Augen schließen. Sie hebt die Lider, vom Dach weht ein Rauch. Später denkt sie oft an ihn. Hat er nun Flügel gehabt oder keine? Seine Hand, war die aus Fleisch und Blut, aus Metall? Nur eines weiß sie genau, es ist ihr Engel gewesen. Er hat sie gegrüßt. Zwischen ihr und ihm wird sich kein Schrecken mehr ereignen. Ihr Erstaunen, das sie ihm verziehen hat, spürt sie immer noch. Jener frühe Absturz, vor dem der Engel sie nicht bewahrte, bei dem ihr ein Bein zertrümmert, das Gesicht zerschlagen wurde, hat sich in einem anderen Leben ereignet. Über dieses andere Leben ist sie hinweggeschritten. Hinter ihr liegt es, wie die Bergeller Berge, von denen sie weggereist ist mit der Befriedigung, sie nie mehr wiedersehen zu müssen. Eines aber verzeiht sie dem Engel nicht. Warum ist, wie hieß er schon wieder, nein, nicht der, warum ist Carlo nicht abgestürzt, bevor sie ihn zu lieben begann?
Als wir diese Sammlung von Stimmen über Solio und das Bergell zusammenstellten, fiel mir auch der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm ein. Irgendwo in meinem Hinterkopf hatte sich die Information verhakt, dass sein erster Roman im Bergell angesiedelt sei. Da ich glaubte, alle seine Bücher gelesen zu haben, mich aber partout nicht daran erinnern konnte, dass darin von Solio die Rede war, las ich alle seine Bücher noch einmal, eine Beschäftigung, die ich allen nur empfehlen kann. Seine Literatur macht süchtig. Des Rätsels Lösung kam von Peter Stamm persönlich, den ich in meiner Not um Aufklärung gebeten hatte. Seine Antwort können Sie jetzt hier hören. Muss man Peter Stamm noch eigens vorstellen? Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass dieser 1963 im Kanton Thurgau geborene Schriftsteller zu den Besten seiner Generation gehört.
Das Awas und das Bergell, zwei Täler in den südlichen Alpen, könnten kaum verschiedener sein, obwohl sie direkt nebeneinander liegen. Im kargen und abgeschiedenen Awas lernten meine Eltern sich vor mehr als 60 Jahren kennen, in Juf, das auf 2126 Metern über Meer liegt und als die höchstgelegene, ganzjährig bewohnte Siedlung der Schweiz gilt. Schon mein Großvater, ein begeisterter Bergsteiger und Hobbybotaniker, hatte sich oft im Tal aufgehalten. Und später, nachdem meine Eltern geheiratet und Kinder bekommen hatten, verbrachten wir unsere Ferien immer wieder im Awas. Ich habe viele Berge der Gegend bestiegen und es muss etliche Fotos in japanischen Fotoalben geben, die mich als barfüßigen Geißenpeter in Juf zeigen. Eine Wanderung, die ich erst als Erwachsener machte, führt ins Bergalga-Tal, ein Seitental des Awas, und über den Duanpass ins Bergell. Die Wanderung ist lang, 8 Stunden muss man rechnen für die 20 Kilometer, die 1000 Meter Auf- und die 2000 Meter Abstieg. Vor allem der Abstieg hat es in sich. Die Hänge des Bergells sind steil, aber die Ausblicke in dieses viel lieblichere Tal belohnen einen für die Anstrengung. Irgendwann sieht man dann plötzlich die steingedeckten Dächer Solios auftauchen. Dorthin, in den Palazzo Salis, fuhren meine Eltern auf ihrer Hochzeitsreise. Ich weiß nicht mehr, wann ich selbst zum ersten Mal in Solio war. Die Wanderung über den Duanpass machte ich zum ersten Mal 1986, als ich 23 war. Ungefähr dann muss ich angefangen haben, an meinem ersten Roman zu arbeiten, der mit eben jenem Blick von oben auf das Dorf beginnt. Kommt man von der hochgelegenen Alp und lässt die schmalen, aber doch leidlich ebenen Weiden hinter sich, taucht plötzlich weit unten das Dorf vor einem auf. Viele hundert Meter hinunter sieht man es schon, so steil fällt der Hang, dass man meinen könnte, man schaue aus einem Flugzeugfenster oder aus dem Korb eines Ballons. Alle Häuser sind aus dem hellgrauen Stein der Gegend gebaut, viele schon vor Hunderten von Jahren, und selbst die Dächer sind mit flachen Steinplatten gedeckt. Der Roman »Ein Traum von Steinen« oder »Ein Traum von Stein« erzählte eine Dreiecksgeschichte zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau aus Solio und dem Pfarrer, der neu ins Dorf kommt. Er endet mit einem tragischen Unfall am Pizduan. Vor vielen Jahren versuchte ich, den Berg mit meiner Schwester zu besteigen, aber das Gelände entsprach nicht mehr der Beschreibung im Tourenführer des Alpenclubs und wir brachen die Besteigung ab, im Gedenken an unseren Großvater, der immer stolzer war auf die Touren, die er abgebrochen hatte, als auf jene, die ihm gelungen waren. Ich betrieb ausführliche Recherchen für diesen ersten Roman, beschaffte mir Karten und gar Baupläne der Häuser Solius, las über die Geschichte und die Bevölkerung des Tales. Ich erinnere mich an eine Studie über Inzucht und Erbkrankheiten in Soljo aus den 40er Jahren, die so detailliert war, dass man mit Leichtigkeit die Familien hätte finden können, in denen Geisteskrankheiten und soziale Verwahrlosung sich häuften. Einen Teil des Romans schrieb ich sogar in Soljo. Ich mietete mit meinem wenigen Geld ein kleines Zimmer im Palazzo Salis und saß tagsüber an einem Granittisch im kleinen Garten hinter dem Hotel. Eine Szene, die in meinem neuesten Buch »Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt« vorkommt, die ich allerdings vom Bergell ins Engadin verlegte. Ich saß die meiste Zeit an einem kleinen Granittisch im schattigen Garten des Hotels und schrieb oder las ein Bild von einem Schriftsteller. Und etwas weiter hinten? Später ging ich in den Hotelgarten, um zu arbeiten. Da saß sie an meinem Tischchen, in den Händen einen Stapel Blätter. Ich konnte nur einen kurzen Blick darauf werfen. Es schien sich um ein Theaterstück zu handeln. Sie musste mein Zögern bemerkt haben. »Ist das Ihr Platz?«, fragte sie. »Bleiben Sie nur«, sagte ich. »Ich finde auch einen anderen Tisch.« Sie zeigte auf den Stuhl, der ihrem gegenüberstand, und sagte, »Sie dürfen sich gern zu mir setzen.« Ich versuchte zu arbeiten, aber es gelang mir nicht. Ich schielte immer wieder zu ihr hinüber. Dann schaute sie von ihren Papieren hoch, als habe sie meinen Blick gespürt, und lächelte mich an. »Schreiben Sie Tagebuch?«, fragte sie schließlich. Ich schämte mich damals immer ein wenig für meine Schreiberei. So gern ich ein erfolgreicher Schriftsteller gewesen wäre, so peinlich war es mir, ein Erfolgloser zu sein. »Notizen«, sagte ich. Ich arbeitete lange an diesem Roman, trotzdem misslang er gründlich. Als ich Jahrzehnte später noch einen Text in der Gegend ansiedelte, die Erzählung »Die Verletzung« aus »Wir fliegen«, wählte ich nicht mehr das Bergell als Schauplatz, sondern Samaden im Engadin und die Jugendherberge in Juf, die meinen Figuren und meiner Geschichte viel besser entsprachen. Der Schönheit des Bergells, scheint es, bin ich literarisch nicht gewachsen. Nach Soljo bin ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gefahren, aber im benachbarten Avas bin ich immer mal wieder. Als ich das letzte Mal die Wanderung über den Duanpass mit meiner Freundin wagte, kamen wir in ein schweres Gewitter und mussten völlig durchnässt wieder umkehren. Aber irgendwann will ich die Tour von Juf nach Soljo noch einmal machen und diese wunderbaren Ausblicke genießen, die meiner Literatur nicht bedürfen und sich selbst genügen.
Der jüngste Autor unserer literarischen Reisegruppe ins Bergell und hinauf nach Soljo ist der 1978 in Graubünden geborene Arno Kamenisch. Wie die Zuckerbäcker aus Graubünden in den vergangenen Jahrhunderten in die Welt zogen, um vom Zarenreich bis nach Südamerika das edle Handwerk der Patisseure zu verbreiten, um dann in der Heimat in stolzen Häusern ihren Lebensabend zu verbringen. So ist auch Arno Kamenisch durch die halbe Welt gereist, um einer wachsenden Leserschaft die Vorzüge der dörflich geprägten Kultur seiner Kindheit nahezubringen.
Die Bregaglia blieb mir lange ein Geheimnis. Ich kannte es nur vom Fußball her. Wenn wir als Kinder von den Großen hörten, dass sie die lange Reise ins Bergell machen würden für den harten Fight gegen die Bregagliots, oder wenn die Bergeller nach Tavanase kamen für das Fußballspiel, war das eine besondere Aufregung. Am Sonntagvormittag nach der Mess heftete der Trainer die Mannschaftsaufstellung an das Anschlagsbrett vor der Kirche, als müsse uns der Fußballgott im Himmel für dieses Spiel beistehen. Am Nachmittag dann standen wir hinter dem Tor unserer Mannschaft und fieberten mit, als ging es um Leben und Tod, und träumten davon, selber mal auf dem Platz zu stehen und das Leibchen der US Tavanasa zu tragen. Aber wo diese Leute aus der Bregaglia, die in Italienisch sprachen, das sich irgendwie nach Romanisch anhörte, genau herkamen, wussten wir nicht. Diese Welt sollte mir erst Jahre später aufgehen. Einmal im Jahr fuhren die Cracks aus dem Dorf, also für diesen Kampf auf dem Fußballplatz ins ferne Bergell. Die Reise dauerte mehrere Stunden und führte über zwei Pässe. Und einmal im Jahr kamen die Bergeller zu uns nach Tavanasa. So vergingen die Jahre. Wir wuchsen in die Fußballschuhe rein, und so sollte meine erste Bergell-Reise im Tenue der Fußballmannschaft der US Tavanasa sein. Ich war 16 Jahre alt, Flügelspieler und hatte schnelle Beine. Es war Frühling und das Spiel im Bergell, das letzte der Saison, sollte darüber entscheiden, ob wir uns in der dritten Liga würden halten können. Im Geräteraum der Turnhalle von Vico Soprano zogen wir uns um, im Nacken das Gespenst eines gewissen Martignoli, ein gefürchteter Sturmtang, der die ganze Liga in Atem hielt und mit der Überzeugung eines Burruchaga Ball um Ball versenkte. Die Alten wurden nicht müde zu erwähnen, dass man sich seit 30 Jahren in der dritten Liga hielt und noch nie abgestiegen war. Wir hielten dagegen und gewannen 4-2. Der Abstieg wurde in Extremis abgewendet durch zwei Tore in der Schlussviertelstunde. Davor war das Spiel lange auf der Kippe gestanden. Erst ein Exploit von Lothar, der im September lieber auf die Jagd ging, als den Ball auf dem Fußballplatz nachzujagen, brachte uns mit einem schönen Dribbling und einem Wembley-Tor in der Nachspielzeit zurück ins Glück. Was auf der weiten Rückreise im ausgedienten Postbus, der zum Mannschaftsbus umfunktioniert und in den Vereinsfarben blau und weiß gestrichen worden war, ausgelassen gefeiert wurde. In Tavanasa empfing man uns wie Gladiatoren und die Feier in der Helvetia, der Kneipe meiner Tante, dauerte bis spät in die Nacht. Das war meine erste Reise ins Bergell. Und es sollte mit Ausnahme eines kurzen Aufenthalts in der Mittelschule 15 Jahre vergehen, bis ich wieder ins Bergell reisen würde. Ich war längst woanders, hatte die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und mit dem Rauchen angefangen, war inzwischen Schriftsteller und hatte meine ersten zwei Bücher publiziert, als mich Romana anrief und mich für eine Lesung ins Bergell einlud. Dass dieser Moment für mich ein Faible für das Bergell mit seinen Leuten, seiner Geschichte, der Landschaft und den Dörfern wecken sollte, merkte ich erst nach und nach. Ab dann war ich jedoch regelmäßig im Bergell und wurde in all den Jahren nicht wirklich den Verdacht los, dass die Leute aus dem Bergell und die aus der Surselva, wo ich aufgewachsen bin, einander vielleicht doch ähnlicher sind, als ich meinte. Und wenn ich heute in Stampa bin, das unaufgeregt an der Straße steht und wie Tavanasa im Winter mehrere Monate im Schatten liegt, gehe ich den Weg zum Friedhof von Borgonovo hin zum Grab von Alberto Giacometti, der gesagt haben soll, für die Kunst brauchen wir den Schatten. Setze mich eine Weile auf die Steinbank an der Kirchenwand und lege einen kleinen Stein auf den Grabstein von Giacometti, wie es der Brauch ist, bevor ich wieder gehe.
Sie bewegt sich durch beide Sprachen wie durch zwei unterschiedliche Wortlandschaften, schrieb der beste Kenner der rätoromanischen Literatur, Sprache und Kultur, Iso Kamartin, selbst ein wunderbarer Schriftsteller, über die in Squall geborene Dichterin Leta Semadini. Es gehört zur Physiognomie der Schweizer Schriftsteller, dass sie sich in der Welt auskennen. Auch Leta Semadini, die ihre Schulzeit am Hochalpinen Töchterinstitut in Ftan verbracht hat und Germanistik in Zürich studierte, hat ihre Studien in Quito in Peru und in Perugia abgeschlossen, bevor sie in Zürich unterrichtete. Außerdem war sie Mitarbeiterin bei Radio e Television Romancia und Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift Orte.
Ode des Hirten an seine Ziege. Manchmal durchstreift sie geräuschlos mein Haus, grüßt mit der Pupille am Ausgang. Manchmal liegt sie in den Wolken und meckert und löscht mich aus wie ein Blitz. Sie kann mein Herz zerschmettern. Manchmal will sie meine Zeit haben, meine Rosen fressen. Auf ihre Hörner spießt sie den gleißenden Sommer, bringt ihn mir heim ganz still, legt ihn auf die Schwelle, reibt den Kopf an meiner Tür. Und ich erkenne die leuchtende Gegenwart meiner Ziege. Das Tor bleibt offen über Nacht, denn ich weiß nicht, was ich bin und wo und ob und warum die Ziege mich durchleuchtet und verfolgt durch das Feuer meiner Tage. Oda del Chavrer a sia Chavra. Mincetant girla silenziusa tras mia chasa e saluda cula cua da lul ant coir. Mincetant giasla in tiles nuvles e spegla im stüda sco in a saietta. Ella sasch frantunar mis cor. Mincetant volela aver mis temp magliar mis rüses. Sul piz dalla scornas ciarcla la sta splendoreinta, ti la porta a mai luot luotin, ti la pozza sull'im, sfruge se sceu vida mia porta. Ed eu vez la presenza lugeinta da mia chiavra. Il portun resta verso not, perce non sa ce c'è sun ed in giù e scia, e perce c'è la chiavra mi radiescia e perseguitescia tras il feu da mes dis.
Ein Bild vom Bergell wäre unvollständig ohne die Bilder in Worten und in Farben, die die Maler und Künstler diesem Ort gewidmet haben. Die berühmtesten sind natürlich Giovanni Sigantini, die Künstlerfamilie Giacometti und Varlin. Giovanni Sigantini, 1858 in Arco in Tirol geboren, kam 1894 nach Maloja, wo er den Sommer überarbeitete, während es ihn im Winter nach Sullio zog. Hier entstand der erste Teil des berühmten, heute im Segantini-Museum in St. Moritz hängenden Triptychons La Vita, La Nature, La Morte, Werden, Sein, Vergehen. Ein Jahr vor seinem Tod schrieb er seine durch Tolstoi angeregten Betrachtungen über die Kunst. Die letzten Worte dieses großen Malers, der nur 41 Jahre gelebt hat, sollen gelautet haben: Voglio vedere le mie montagne. Ein Ausspruch, den Joseph Beuys viele Jahrzehnte später als Titel einer großen Installation benutzt hat. Über die Künstlerfamilie Giacometti aus Stampa, die das Bergell in der ganzen Welt berühmt gemacht hat, ist viel geschrieben worden. Giovanni Giacometti, der das Totenbild Segantinis gemalt hat, und Augusto, sein Cousin, bilden die Vätergeneration. Die drei Söhne Giovannis, Alberto, der auf dem 100-Frankenschein der Schweiz täglich von Hand zu Hand geht, Diego und Bruno, waren als Bildhauer, Designer und Architekten tätig. Sie alle haben auf emphatische Weise ihre Heimat geliebt. Der Maler Varlin, der eigentlich Willi Guggenheim hieß, stammte aus einer jüdischen Familie aus Zürich, wo er 1900 geboren wurde, und arbeitete viel im Bergell, wo er in Bondo begraben ist. Er war ein enger Freund der Schweizer Schriftsteller. Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Paul Nison haben über ihn geschrieben und Jörg Federspiel, an den wir hier an dieser Stelle gerne erinnern. Er war ein besonders origineller Autor, auch er ein weitgereister Mann, der lange in New York gelebt hat und oft in Sullio war. Er starb 2007, wahrscheinlich hatte sich das Leben genommen. Die rätoromanische, deutsch schreibende Autorin Silvia Andrea hat auf eindrückliche Weise für ihren Nachruhm gesorgt. Mit ihrem Mann, dem Zolleinnehmer Agostino Garbalt, hat sie den zu ihrer Zeit berühmtesten deutschen Architekten Gottfried Semper, den Baumeister Dresdens, überredet, eine Villa in Castasegna zu bauen, die heute noch steht. das einzige Bauwerk Sempers südlich der Alpen. Silvia Andrea wurde 1840 in Zuoz geboren und lernte auf der Schule Deutsch als Fremdsprache, zog mit ihrem Mann ins Bergell und schrieb einige Romane und Erzählungen, die bis heute immer wieder aufgelegt werden, weil sie auf realistische Weise die Geschichte des Tals und ihrer Bewohner schildern. Sie starb 1935 in Castasegna.
Silvia Andrea, Die Bienen von Plurs. Am 1. September des Jahres 1618 wurden die Bewohner von Castasegna durch eine eigentümliche Erscheinung überrascht. Die Luft war voll von Bienenschwärmen. Bienenschwärme im Herbst, wo es keine Schwärme mehr gibt und die Tierchen sich für den Winter vorbereiten? Die Bienenzüchter schauten in ihren Körben nach. Ihre Bienen waren ruhig und es zeigte sich keinerlei Unordnung. Und immer mehr Bienenschwärme zogen von Süden herauf, wie kleine goldene Wolken in der Sonne leuchtend, in sanften Mandolinentönen summend und surrend, hin und her schwenkend, als ob sie eine Heimstätte suchten. Sie flogen in die Kastanienbäume, klammerten sich an Hausgiebel, krochen in die vorhandenen Stöcke, und überall Bienen, und überall Bienen. Woher kamen diese Schwärme? Sie kamen von Plurs. Plurs, Piuro, lag im Tal Bergell, 2 Stunden von Castasegna entfernt. Es hatte seinen Namen von Plurare, weinen, weil es schon 2-mal durch den Bergsturz des Conto untergegangen war. Plurs war, obwohl nur eine kleine Stadt, durch seinen Handel und seine fabelhaften Reichtümer im In- und Auslande berühmt. Ein altes Bild zeigt das Städtchen, wie es kurz vor seinem Untergang war. Große Paläste erhoben sich teils aus weitläufigen Gärten, teils schauten sie von sanften Erhöhungen herunter. Mit den Palästen wechselten Weinberge und Maulbeeranlagen ab. Dazwischen wandten sich breite Straßen am Monte Conto hinauf, der zu einem großen Park umgewandelt und von reich geschmückten Gartenhäusern gekrönt war. Diese kleine Oase des Glücks erhielt einen passenden Abschluss durch ihre Umgebung. Sie wurde im Halbkreis von einer Kette großartiger Berge eingeschlossen, deren Fuß ein Kastanienwald schmückte. Weiter oben umgürtete ein breiter Streifen von Tannengrün die Riesenleiber der Berge, die ihre gezackten Felsenkronen in die tiefe Bläue des italienischen Himmels tauchten. Aber im Hintergrund des Städtchens erhob, ringsum von vorzeitlicher Flut ausgewaschen, vereinzelt, wie von der Schar seiner Riesenbrüder ausgestoßen, drohend und unheilverkündend, der Monte Conto seinen Gipfel. Der Volksmund erzählt, dass die Üppigkeit und Genusssucht der Plurser den Zorn des Himmels herausforderten und die Strafe unausbleiblich war. Seit 8 Tagen hatte es unaufhörlich geregnet. Von den Bergen stürzten reißende Bäche. Unterhalb Plurs ging ein Bergbach nieder. Solche Erscheinungen waren aber in dem engen, von himmelhohen Bergen eingeschlossenen Tal schon oft dagewesen und erregten keine Besorgnisse. Der Monte Conto stand scheinbar felsenfest und unerschütterlich. Aber Hirten, die auf seiner Höhe ihre Herden hüteten, bemerkten Risse im Rasen, die sich immer mehr erweiterten. Oft glaubten sie, ein Zittern unter ihren Füßen zu verspüren. Ihre Herden waren unruhig und gerieten bisweilen in wilde Flucht. Und die Bienen. Die Bienen von Plurs schienen toll geworden zu sein. Die Völker stürzten aus ihren Körben, erhoben sich hoch über das Städtchen, flogen kreuz und quer bis zu den gegenüberliegenden Bergen, kehrten wieder zu den Körben zurück und flogen abermals aus. Und endlich nahmen sie den Flug nach dem oberen Bergell und wanderten in den Lüften 2 Stunden lang bis Castasegna. Die Bienen von Plurs waren klüger als die Menschen. Mit ihren feinen Sinnen fühlten sie die beginnende Bewegung des Monte Conto und entzogen sich dem lebendig Begrabenwerden durch die Flucht. Die Menschen blieben sorglos. Der 4. September war ein Tag der Freude. Eine Hochzeitsfeierlichkeit verband 2 der vornehmsten Geschlechter miteinander. Der Himmel selbst schien sich zum Feste zu schmücken. Die Wolken verzogen sich und an seinem azurblauen Gewande glänzte gegen Abend die silberne Mondsichel. Das Ave rief zum Gebet. Da neigte sich auf einmal der Gipfel des Monte Conto. Ein Krachen ließ sich hören, als ob des Himmels Gewölbe selbst einstürzte. Zugleich trat tiefe Dunkelheit ein, die minutenlang von fliegenden Feuersäulen durchleuchtet war. Plos war untergegangen. Die Bienen von Plos waren gerettet. Sie wurden in Castasegna gefasst, kultiviert und pflanzten sich da fort. Gegenwärtig ist jede Spur der Stadt Plos verschwunden. Der Boden ist ausgeebnet und zu einem Stück blühenden Kulturlandes umgeschaffen. Weinberge wechseln mit Kastanienbäumen ab, hinter welchen sich da und dort ein Hüttchen verbirgt. Vögel fliegen singend über die Städte des Grauens hin, und die Bienen von Plos, wie die Gegend noch immer heißt, tummeln sich summend und surrend durch das üppige Grün und saugen aus den Blumen des großen Kirchhofs ihre süße Nahrung.
Sie hörten Und nun Solio, mein erster Ruheort. Eine literarische Reise durchs Bergell von und mit Michael Krüger. Mit Gedichten und Geschichten von André Perr, Rainer Maria Rilke, Helen Mayer, Peter Stamm, Arno Kamenisch, Leta Semadini und Silvia Andrea. Es sprachen der Autor Michael Krüger, Doris Wolters, Peter Stamm, Arno Kamenisch und Leta Semadini. Saxophon spielte Harry Kinross White. Ton und Technik Rudyard Hasel. Redaktion Gerwig Epkes. Produktion Südwestrundfunk 2018. Wir möchten darauf hinweisen, dass über die Website des Palazzo Salis in Solio ein Hörbuch von SWR 2 und der Edizione Palazzo Salis unter dem gleichen Titel erhältlich ist.